drei Gleichnisse erzählt Jesus und Lukas hintereinander und alle haben ein ähnliches Thema. Und Lukas hat sie uns in einem Kapitel überliefert. Die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen haben wir eben gehört. Und nun dann noch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Warum? Die Erklärung liegt im Auftakt des Ganzen. Jetzt hoffe ich, können wir den Beginn noch mal sehen, oder mache ich das? Der Beginn. Da heißt es in den einleitenden Versen, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder ein und isst mit ihnen. Allerlei Sünder und Zöllner. Wir würden schlicht sagen heute, allerlei Gesindel. Nähern sich Jesus. Und wer ärgert sich? Da gab es in Israel fromme Menschen. Menschen, denen das Alte Testament, das Gebot, das Mose gegeben hatte, wichtig war. Die vor Gott recht sein wollten. Die Studierten, die Schriftgelehrten, die Theologen, würden wir heute sagen. Und dann die Pharisäer, Laien, Gemeindeglieder, die sich besonders zusammengeschlossen hatten in einem Bund, die sich öfters trafen, eine besondere Gemeinschaft bildeten, in der das Alte Testament ernst genommen wurde. Und die denken und sagen, der Jesus, der gibt sich doch tatsächlich mit solchem Gesindel ab. Der isst sogar mit denen. Aber Jesus will zeigen, es gibt keinen Fall, keinen Menschen, der für mich hoffnungslos ist. Da, wo wir Menschen alle Hoffnung aufgegeben haben, da kann Gott. Er zeigt, wie in seinem ganzen Leben, was Gott, was der Vater kann. Der hat Möglichkeiten, da weiterzumachen, wo wir längst aufstecken. Und das ist Jesus so wichtig, dass er es uns dreimal sagt. Dreimal unterstreicht er es. Unter verschiedenen Aspekten. Verpatzt, vergeigt, verloren. Aber immer ist eben etwas weg. Aber Gott kann etwas daraus machen. Denke, jeder unter uns, das ist von den Generationen total unabhängig, kennt das, dass man etwas vergeigt hat. Und oft erinnern wir uns ja an Dinge, die Jahrzehnte zurücklegen, noch sehr gut, die schief gegangen sind. Fehler von uns, aber auch was Eltern, was Lehrer falsch gemacht haben. Freundschaften, die kaputt gegangen sind, Geld, das man vielleicht in den Sand gesetzt hat, das habe ich vergeigt, Chance dahin verpasst, vorbei. Manchmal sind es ja Kindheitserlebnisse, aber ich merke das in meinem Alter, das Langzeitgedächtnis ist da oft sehr gut. War das nicht furchtbar, als ich entdeckt wurde, wie ich im Nachbarsgarten oder beim Himbeeressen erwischt wurde, die schönen Tulpen aus Versehen zertrat, die Fensterscheibe mit dem Fußball kaputt ging? Oder war das peinlich, als ich dann im Laden beim Kaugummi-Klauen erwischt wurde? Oder die Cola-Flasche aus dem Regal fiel, aber dann viele andere Flaschen hinterdrein, der ganze Dosenstapel kann zu fallen? War das schlimm, als ich vor der versammelten Klasse eine Ohrfeige erhielt, gibt es heute nicht mehr. Wenn man frech war, ich habe mir überlegt, das sind es ersonnene Beispiele. Ich denke, jedes dieser Beispiele, die ich mir natürlich überlegt habe, trifft irgendjemand. Und so manches ist drunter, das eigene Erfahrung aufnimmt. Aber ich will das nicht immer nennen. Ich habe einmal um einen Mitkonfirmanden bei einem runden Geburtstag erzählt, ich das nicht vergesse, als ich dem Pfarrer, der mich konfirmiert hat, ihm eine falsche Antwort, eine Lüge sagte. Was man verpatzt hat, vergisst man nicht so schnell. 80-Jährige können solche Geschichten erzählen. Aber vielleicht ist noch viel schlimmer etwas, was man verloren hat. Das ist nun eigenes Erleben, der Autoschlüssel, alles neu programmieren und dann nach einem Dreivierteljahr verrostet im Garten, was man verloren hat. Brille muss ich jetzt gerade nicht mehr so suchen, aber neulich habe ich den Gemeindeausschlüssel gesucht, aber nach kurzer Zeit wiedergefunden. Und wenn gar ein Kind verloren geht, als ich neuer Pfarrer war in einer Gemeinde, hat man sofort die Geschichte erzählt, dass der Gemeindediakon, wenn ich recht weiß, hat er 7 Kinder gehabt, kann bei 7 Kindern passieren, einmal eines auf einem Parkplatz in Jugoslawien zurückgelassen hat. Diese Geschichte habe ich erst gestern erzählt. Prompt habe ich mich dann mit einem jungen Kollegen so intensiv unterhalten, dass ich nicht bemerkte, wie das Enkelkind verschwand. Aber die Oma war in der Nähe. Wenn ein Kind verloren geht, das ist dann schon etwas noch anderes als der Schlüssel, so ersetzbare Dinge. Ein Kollege hat auch einmal einen Schulschlüssel im Urlaub liegen lassen, aber darüber konnte man dann hinweggehen. Aber ich denke, die meisten kennen solche Situationen. Gerade war der Kleine noch da. Deswegen kommen bei mir die Kleinen im Kaufhaus in den Wagen. Sonst bleibt einem das Herz stehen. Warum erzähle ich das? Warum erzählt Jesus solche Alltagsgleichnisse, Alltagsgeschichten? Um ein wenig deutlich zu machen, dass Gott ein Herz für uns hat. Wie sehr er uns liebt. Das Herz bliebe ihm stehen, wenn er nicht suchen könnte, dass etwas verloren geht und dass wir von Gott getrennt sind, das ist eine Tatsache. Aber Gott kann und will suchen. Es wäre furchtbar, wenn Gott nicht die Macht hätte, auch zu finden. Er kann finden. Er nimmt alles auf sich, um uns zu finden. Deswegen erzählt Jesus 3 Beispielgeschichten. Das soll uns auch berühren. Ich bin für Gott etwas ganz Kostbares. Jeder Einzelne unter uns, noch einmal ganz unabhängig von der Generation. Und Jesus benutzt Alltagsbeispiele. Schafherden waren damals üblich. Meine Kindheit hat Kirchberg auch noch einen Schäfer gehabt. Aber man sieht in Kirchberg auch noch Tiere auf der Weide. Von den Kindern habe ich schon erzählt. Manchmal zähle ich, wenn so eine Kindergruppe unterwegs ist, wie viel Erzieherin dabei ist. Aber wie gesagt, von den eigenen Erfahrungen mit kleinen Kindern bin ich da immer froh. Es würde da einer Erzieherin das Herz stehen bleiben, wenn ein Kind verloren gehen würde. Jesus benutzt bewusst Alltagsbeispiele. Wir rechnen nicht mehr mit Drachmen, wie damals diese Frau. Eine Drachme, so mit Euros. Eine Drachme war damals der Lohn eines Tagelöhners. Die Frau hatte nicht viel, wenn sie nur 10 Drachmen besaß. Und das kann ja passieren, dass eine Münze wegrollt, dass man einen Ohrstecker plötzlich sucht oder einen Anhänger, der fällt herab und versteckt sich in der Wohnung. Alltagsbeispiele. Aber Jesus wollte deutlich machen, Gott tut alles, um dich heimzuholen. Und deswegen erzählt er nur noch ein drittes Gleichnis, das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Beziehung zwischen Vater und Kind, die ist in all den Jahrhunderten gleich. Bei der Viehhaltung und beim Geld hat sich in diesen 2 Jahrtausenden manches geändert. Aber deswegen habe ich auch dieses Beispiel gebracht. Das Eltern-, Großeltern-, Kind-, Enkelverhältnis, das ändert sich im Laufe der Jahrhunderte nicht. Vergeigt, verpatzt, verloren, aber auch gesucht, gefunden, geliebt. Darum geht es in diesem bekannten Kapitel. Ich will nur 2 Punkte unterstreichen. Der erste, du bist gesucht, weil geliebt. Das steckt dahinter. Du bist gesucht. Und der zweite, du bist gefunden. Vielleicht haben Sie kritisch, das kenne ich vom Religionsunterricht her, beim Hören des Gleichnisses gefragt, was macht denn der Hirte da eigentlich? 99 Schafe zurücklassen, das ist unverantwortlich. Aber Jesus redet eben zu Menschen damals, die wussten, was der Hirte getan hat. Der Hirte war nicht in der Wüste, sondern so in einer Art Wildnis unterwegs, wo Pflanzen wachsen. Da kann eine Herde gerade so existieren, karge, felsige Gegend. Und natürlich lässt der Hirte die 99 Schafe in einer Umzäunung zurück. Diese Geschichte erinnert jeden Pfarrer, aber auch vielleicht viele, die sich noch an Religions- oder Konfirmandenunterricht erinnern, an ein Ereignis vor etwa 60 Jahren in Israel. Ein junger Hirte namens Mohammed Ed Dieb, also Araber, hat man damals gesagt, heute sagt man teilweise Palästinenser, zählte eines Vormittags seine Herde so gegen 11 Uhr. Die Zählung am Abend vorher war vergessen worden. Und schnell nachholen. Er war mit zwei anderen Hirten unterwegs, die auch ihre Herde dabei hatten. Er merkte nun, dass eine Ziege fehlte. Da bat er die beiden anderen Hirten auf seine Tiere mit aufzupassen und lief los, um die Ziege zu suchen. In der Gegend gab es Höhlen und er schaute nach, ob die Ziege irgendwo in ein Loch gefallen wäre. Er fand jedoch etwas anderes, nicht seine Ziege, aber Tonkrüge, über einen halben Meter hoch, in denen uralte Pergamentrollen steckten. Es ist die heute so berühmte Bibliothek von Qumran in Israel zu sehen. Die Schriftrolle waren, sie stammten aus der Zeit vor Jesus und waren aber 68 nach Christus dort vor den Römern versteckt worden. Das zeigt uns, wie sich so eine Geschichte abspielen kann. Noch vor wenigen Jahrzehnten ereignete sich im Grunde genommen dasselbe wie das, was Jesus im Gleichnis vor 2000 Jahren erzählte. Aber diese Geschichte ist nicht nur wegen diesem Finden von irgendetwas so spannend, sondern eben wegen dem Fund Schriftworte, Altes Testament, Prophetenworte, Jesaja-Worte. Und um Worte geht es ja auch. Jetzt denke ich, dass ich es nochmal schaffe, zurückzuschalten. Es nahten sich aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Haben Sie darauf schon einmal geachtet? Die wollten keine Wunder sehen. Die wollten Jesus hören. Und ohne Hilfe von Beamer oder so etwas. Die wollten einfach seine Worten lauschen. Das, was er vom Vater erzählte. Keine großen Taten sehen. Sie wollten nicht mal wieder Brot erhalten. Nein, hören. Sie merkten, dass die Worte Jesu Gottes Kraft sind. Dass er vom Vater berichtet. Dass er mit einer Vollmacht sprach, dass er die Zuhörer ergriff. Sie merken die Worte, die verändern uns. Und nun ist interessant, da in diesen Höhlen von Qumran wurden also alte Schriften gefunden und das große Wunder war, seither hat man Handschriften des Alten Testaments aus dem Mittelalter, 12. bis 13. Jahrhundert gekannt. Und nun entdeckt man diese Handschriften aus der Zeit vor Jesu, sind fast bis auf den letzten Buchstaben, Zeichensetzung gab es damals noch nicht, sind die gleich. Die Worte der Bibel sind zuverlässig. Und das Faszinierende ist ja immer, wenn ich sie heute also lese, ich höre Jesus nicht mehr so direkt vor mir, aber ich kann sie in der zuverlässigen Bibel nachlesen, dann sind die so quick lebendig, wie wenn Jesus selbst vor einem stünde. Gottes Geist macht die Worte Jesu lebendig, auch heute. Und inhaltlich sind sie zuverlässig. Der Text ist dasselbe wie diesen mittelalterlichen Kodizes. Auch vom Neuen Testament gilt das, was ich jetzt vom Alten Testament berichtete. Die Worte Jesu sind hervorragend überliefert. Und sie ergreifen uns noch heute. Wir merken heute noch, das sucht uns der lebendige Gott. Das, was Jesus damals erzählte, dreimal von seinem Vater, der sucht euch durch mich, das gilt auch heute. Gott sucht uns und will uns in seiner Nähe haben. Wir sind gesucht. Und das wird nun besonders deutlich an diesem dritten Gleichnis. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil um mit Prassen. Jesus will zeigen, du bist geliebt. Beim Sohn in der Geschichte ist es zunächst total gleichgültig, ob der Vater ihn liebt. Der Sohn war lebenshungrig. Der konnte nicht warten. Er wollte seinen Besitz nicht durch Arbeit erwerben und gar auf das Erbe warten. Nein, alles sofort gleich. Und jetzt bekam er Probleme. Er hat sich entschieden, ich will mein Erbe, aber das Leben wurde dadurch nicht einfacher. Ich weiß nicht, wo Ihre Probleme, deine Probleme liegen, ob im Umgang mit Geld wie bei dem Sohn. Manche geben da mehr aus, als sie vermögen. Es gibt viele Möglichkeiten, mit Geld falsch zu handeln, Sorglosigkeit, kein Maß halten können. Aber auch Geiz ist falsch und große Habgier. Auf alle Fälle gilt, der Vater, die Liebe des Vaters hat nicht aufgehört. Der junge Mann durfte heimkommen. Er macht ein schweres durch. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Große Chancen hat er gehabt, er hat ja was mitbekommen an Vermögen, an Gaben, große Möglichkeiten, alles verspielt. Schluss, Hunger, Einsamkeit, vergessen, niemand gibt ihm etwas, nicht einmal das unreine Schweinefutter hätte er da als Jude, als frommer Jude gar nicht essen dürfen. Was haben wir in unserem Leben schon vergeben? Was ist vorbei, kaputt? Freundschaften, die schiefgelaufen sind? Eine Partnerschaft, die vielleicht böse endete? Jesus hält fest. Du bist für Gott dennoch seine große Liebe. Er liebt dich. Du darfst heimkommen. Der Junge im Gleichnis merkt es, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Deswegen mein zweiter Gedanke nach, du bist geliebt, du wirst gefunden. Denken wir noch einmal an das erste Gleichnis. Die Frau, von der Jesus erzählt, unternimmt alles, um ihre Drachme wiederzufinden. Das ganze Haus wird auf den Kopf gestellt. Wahrscheinlich ist es ein höchstens zwei Raumhäuschen, gestampfte Erdboden, kein Parkett oder Laminat, keine Teppiche oder vielleicht ein paar Teppiche auf dem Lehmboden, wenige Möbelstücke, ein niedriger Tisch, eine Truhe, eine offene Herdstelle, Tiere sind mit dabei, die Kuh oder das Schaf. Der Raum ist ziemlich düster, ein kleines Fenster. Sie muss also ein Licht anzünden, um nachzuschauen, wohin die Münze gehüpft ist. In eine Bodenritze unter den Teppich. Die Münze kann nicht groß ausgeleuchtet werden. Aber sie findet sie. Und Gott findet uns. Und Gott geht dabei barmherzig vor. Er sucht uns nicht mit dem Suchscheinwerfer. Er leuchtet nicht bis in die letzte Ritze unseres Lebens, sondern so von oben herab, als einer, der uns endlich einmal packen kann und vor Gericht stellen, sondern Gott kommt herab. Gott kniet sich auf den Boden. Er geht behutsam vor. Sein Licht ist barmherzig. Er sucht uns persönlich. Er spricht uns an. Er möchte uns auffinden. Er möchte uns auch nicht in die Öffentlichkeit zerren und da deutlich machen, wie viele schwarze Flecken es in unserem Leben gibt. Und er kommt in unsere private Sphäre, ganz persönlich, selbst wenn es da ganz dunkel ist. Und das gibt es da manchmal. Wie oft habe ich mich als Pfarrer gefragt, ist das, was die Leute immer sehen, ist das, bin das wirklich ich im Innersten? Oder ist das ein aufgesetztes Gesicht? Wie viele Menschen gibt es nach außen, die Superfrau und zu Hause traurig, einsam? Wie viele Menschen haben sich eine Rolle zugelegt und leiden darunter? Aber Gott kennt das und er nützt das nicht aus, um uns bloßzustellen, sondern er freut sich, uns dort zu treffen, wo wir sind. Er kommt uns ganz nahe. Vergeigt, verloren, verpatzt, aber auch gesucht, gefunden, weil geliebt. Am deutlichsten zeigt es diese Vater. Sohngeschichte. Dieser junge Mann hat seine Sohnestellung aufgegeben. Er will nun ein Tagelöhner sein. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Jesus unterstreicht dreifach. Egal, was du verpatzt, vergeigt oder verloren hast, du kannst heimkommen. Gott kommt dir entgegen. Gott kommt auf unsere Ebene. Er sucht uns. In Jesus zeigt er uns das. In Jesus ist er Mensch geworden, hat diese schlimmen Verhältnisse kennengelernt, diese trüben Familiengeschichten und Lebensläufe. Das hat er alles in seiner Umgebung kennengelernt. In Jesus zeigt er uns, wie sehr er uns liebt. Und wir dürfen durch Jesus sagen, nicht nur Vater unser im Himmel, sondern mein Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Für die Vergangenheit gibt es keine Versicherungspolice. Jeder von uns, denke ich, jeder Erwachsene hat einige Versicherungen. Aber bei Jesus gibt es für die Vergangenheit Vergebung. Jesus hat da nicht nur schöne Worte gemacht. Ich bin so froh, dass Jesus nicht bei solchen Gleichnissen stehen geblieben ist. Es wären schöne Geschichten. Aber Jesus ist mit seinem Leben dafür eingetreten. Er hat mit seinem Tod alle Schuld bezahlt. Alle Taten durchgestrichen. Die Vergangenheit ist erledigt. Du bist geliebt. Du bist gefunden. Jesus hat, so sagt es die Bibel ein andermal, das Lösegeld bezahlt. Es stimmt wirklich. Gott sucht uns und Gott will uns finden. Er hat uns in Jesus gefunden. Das Vaterunser kann ein ganz persönliches Gebet werden. Mein Vater im Himmel. Gott sucht dich ganz persönlich. Das darfst du glauben. Das stimmt. Das stimmt, heißt auf Hebräisch. Amen.